Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, da saßen wir gemütlich beim Frühstück, mittendrin zwischen Nutella-Brötchen und duftendem Cappuccino, zwischen Kinderlachen und Kerzenschein. Mittendrin also sagt unsere damals vierjährige Anna: Papa, ich möchte bald sterben. Ups, mir blieb der Bissen im Hals stecken und Christiane und ich, wir schauten uns einigermaßen verdutzt und entgeistert an. Anna, wie kommst du denn darauf? Und dann sagte sie uns, und sie strahlte dabei über das ganze Gesicht: Im Himmel ist es doch so schön. Da möchte ich hin. Was sagen? Irgendwie war ich auch ein wenig beschämt über so viel kindliches Vertrauen, über diesen Glauben. Denn obwohl ich als Pastor nun eigentlich auch ganz gut weiß, dass es im Himmel so schön ist, würde mir persönlich der Gedanke fernliegen, zu sagen, ich möchte bald sterben. Naja, wir haben Anna dann so gesagt: Du hast recht, im Himmel ist es so schön. Aber Mama und Papa hätten dich schon noch ganz gerne lange bei uns. Wie gut, dass Gott es in der Hand hat, wann ein Mensch stirbt. Ja, damit war sie einverstanden. Im Himmel ist es so schön. Ist das nur ein Kindertraum? Kann man als Erwachsener an den Himmel glauben? Was können wir wissen von der Zukunft? Wird am 21. Dezember in nicht mal einem Monat die Welt untergehen? So wie es manche aus irgendeinem alten Maya-Kalender herauslesen wollen. Für sie zum Trost, wir planen trotzdem ganz munter und fröhlich die Weihnachtsgottesdienste. Gehören die Zukunft und der Himmel vielleicht zu den Dingen, von denen der Philosoph Wittgenstein, ein großer Philosoph des letzten Jahrhunderts, einmal gesagt hat: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ist das so? Wer also von der Zukunft spricht, vom Himmel, von einem Leben nach dem Tod oder gar von der Ewigkeit, heute ist Ewigkeitssonntag, der macht sich per se verdächtig. Man wird automatisch eingereiht in die Reihe der Wahrsager und Scharlatane. Was können wir denn sagen von dem, was wir nicht wissen? Oder aber, es muss schon ein Prophet sein. Einer, durch den Gott selber spricht. Und so einer war Jesaja. Und bei ihm heißt es in Kapitel 65, und das ist der Predigtext für diesen Sonntag, und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will selber fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Drei Punkte. Die Frage nach Zukunft, die Hoffnung auf Zukunft, die Ankunft der Zukunft. Erstens die Frage nach Zukunft. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sagt der Philosoph. Geht das denn? Können wir schweigen angesichts von Tod und Trauer, angesichts der Toten des vergangenen Kirchenjahres? Schweigen? Verstummen? Es regt sich doch beim Verlust eines lieben Menschen immer die Frage, was ist mit ihm jetzt? Das kleine Mädchen fragt am Grab, wo ist Oma jetzt? Schweigen? Oder wir sehen auf unserer Erde unseren guten alten Globus, wie er weint über das Elend von Hunger und Krieg, von Hass und Gewalt. Nicht nur im Nahen Osten, wie wir es die vergangenen Tage dort erlebt haben. Manchmal fragen wir, gibt es überhaupt eine Zukunft für uns und für unsere Welt? Schweigen? Nein, wir brauchen nicht schweigen. Wir dürfen reden, wir dürfen klagen. Wir dürfen fragen, fragen nach der Zukunft. Ja, wir müssen uns sogar damit beschäftigen. Denn nur wer um das Morgen weiß, kann getrost im Heute leben. Im Mittelalter, da musste jedes Kind einen Spruch auswendig lernen, auf Lateinisch damals. Ein Reim, ein Kinderreim. Auf Deutsch würde er ungefähr so lauten: Dein Tod und das jüngste Gericht, sowie des Himmels Freuden, die zu bedenken ist Pflicht, samt der Hölle Leiden. Das war im Mittelalter. Sicherlich wurde das manchmal missbraucht zur Jenseitsvertröstung, um die Armen von ihrem mitunter elenden Dasein hier auf Erden abzulenken. Aber die Neuzeit, sie fällt auf der anderen Seite vom Pferd, sie fällt ins andere Extrem, sie schafft das Jenseits ganz ab und will stattdessen den Himmel auf Erden errichten. Sei es durch Revolutionen, die unter dem Etikett von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ein Paradies versprechen und nicht selten die Hölle geschaffen haben. Oder sei es durch immer neuen Wohlstand, Konsumgüter, die uns die Werbung permanent vorgaukelt, die uns das Blaue vom Himmel versprechen und doch das Alltagsgrau nicht vertreiben können. Ist dieses Leben hier denn wirklich alles? Haben wir den Himmel abgeschafft? Der Dichter Heinrich Heine, er dichtet diese Kehrtwende vom Himmel zur Erde in die markanten Worte: Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Dann heißt es weiter in diesem Gedicht: Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Nein. Nein, liebe Freunde, wir überlassen den Himmel nicht den Engeln und den Spatzen. Ich jedenfalls will mich nicht mit diesem Leben hier auf der Erde, mit diesen paar Jahren hier begnügen. Und wenn Sie heute Nachmittag auf den Friedhof gehen, dann sehen Sie auf einigen Grabsteinen sehr eindrücklich, was unser Leben hier eigentlich angesichts der Ewigkeit ist. Da stehen dann zwei Jahreszahlen, zum Beispiel 1916 und 1998. Und dazwischen ist ein kleiner Strich. Dieser winzige Strich zwischen zwei Jahren, das ist unser ganzes Leben, unser ganzes irdisches Dasein. Ein winziger Strich, so schön es auch gewesen sein mag. Aber mehr nicht? Nein, ich habe Sehnsucht nach Zukunft auch über den Tod hinaus. So wie Jesaja, er sieht den Himmel, aber noch wie durch einen verschlossenen Vorhang vielleicht. Nur so ein Spalt weit ist der Vorhang geöffnet. Und dann schreit er zu Gott, kurz vor unserem Abschnitt heißt es bei ihm: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und Gott antwortet auf seine Sehnsucht. Und das gibt Hoffnung auf Zukunft. Und das ist das Zweite, die Hoffnung auf Zukunft. Das, was Jesaja hier so in wunderschönen Bildern sieht, das ist keine Utopie. Utopie, dieses Wort heißt auf Deutsch, wörtlich übersetzt, ein Nicht-Ort. U heißt nicht und Topos der Ort. Also Utopie ist ein Nicht-Ort, etwas, was niemals einen Ort in der Wirklichkeit hat. Das ist diese Vision des Jesaja nicht. Sie ist keine Utopie. Jesaja sieht einen ganz konkreten Ort vor Augen. Jerusalem. Er sieht ein konkretes Volk vor Augen, Israel. Weil unser Gott, der Vater Jesu Christi, auch der Gott Israels ist, deshalb gilt diese Hoffnung, die Jesaja hat, auch für uns. Für Israel und für uns. Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens, spricht der Herr. Sag mal, Jesaja, bist du denn ein Träumer? Bist du ein Phantast? Von der Gewalt, von dem Blut und den Tränen derzeit im Nahen Osten, aber auch immer wieder dort und anderswo und von der Trauer in dem ganz persönlichen Leben, weißt du denn davon nichts? Wenn ein Mensch von uns gerissen wird, wie kannst du hier schreiben und reden von Freude und Fröhlichkeit? Dann würde Jesaja uns nachdenklich ansehen und antworten: Oh doch! Oh doch, ich habe mehr Leid gesehen, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe Jerusalem in Trümmern gesehen. Aber meine Hoffnung auf Zukunft, die bedeutet doch nicht, dass wir Menschen das alleine hinkriegen mit dieser neuen Welt. Dass wir selber unsere Zukunft meistern können. Das habe ich damit nicht gemeint. Jesaja ist nämlich Realist. Er weiß, wir Menschen werden niemals das Himmelreich auf Erden errichten können ohne Gott. Natürlich, viele Probleme haben wir gemeistert. Denken wir nur an den Fortschritt in der Medizin. Darüber können wir auch dankbar sein. Und doch, immer noch gibt es so viel, was wir nicht besiegen können. Sei es der Krebs, gegen den wir immer noch meistens machtlos sind. seien es andere Krankheiten, seien es Probleme in unserer Welt. Und trotz allem Fortschrittsglauben, das werden Menschen wohl niemals erreichen, was Jesaja hier sagt, als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Wenn es diese wunderbare Zeit tatsächlich einmal auf unserer Erde geben wird, dann im 1000-jährigen Reich. Das ist das Reich, was die Johannes-Offenbarung uns verheißt. Und Jesaja sieht hier zwei Epochen ineinander. Er sieht zum einen dieses 1000-jährige Reich, dieses Friedensreich, das Gott selber errichten wird. Aber er sieht auch noch weiter. Er sieht in die Ewigkeit, in den neuen Himmel, die neue Erde. Wir können das nicht errichten. Wir können nicht unsere Zukunft selber machen. Und das gilt schon nicht nur für unsere ganze Welt, sondern auch für unser eigenes Leben. Wie viel gut gemeinte Pläne haben wir geschmiedet? Und wie oft hat uns das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht? Und deshalb sagt Jesaja, es ist Gott. Er sagt es uns, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dieses Wort schaffen, was da steht, das wird in der ganzen Bibel immer nur für Gott benutzt. Wenn ein Mensch etwas schafft, benutzt die hebräische Sprache ein anderes Wort, ein anderes Verb. Aber dieses Wort schaffen, Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das ist dasselbe Wort, was am Anfang im ersten Satz der Bibel schon steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das kann nur Gott. Wir Menschen, wir können das nicht. Und das bedeutet doch, wir brauchen das, dass Gott uns Zukunft schenkt. Und er tut es auch. Und ich glaube fest daran, ich warte darauf. Es kommt diese Zeit, wo Gott abwischen wird, alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Krieg, Gewalt und Elend, Krankheit und Tod, all das wird nicht das letzte Wort haben. Und wir persönlich, wir werden einen neuen Leib bekommen, einen unaussprechlichen, unvorstellbaren Glanz. Sicher, ich gebe zu, das können wir uns gar nicht vorstellen. Vielleicht helfen uns wieder die Kinder. Vor kurzem gab es bei uns wieder mal so eine Diskussion über den Himmel, ein Gespräch. Und dass unser Körper hier zwar in der Erde bleibt, aber dass wir mit einem ganz neuen Körper im Himmel auferstehen werden. Für unseren Daniel war das überhaupt kein Problem mit den verschiedenen Körpern. Er sagte einfach, es gibt doch auch verschiedene Haut. Meine Haut und die Haut auf dem Pudding. Nun, das ist kindliche Logik. Wie dem auch sei. Auch wenn wir uns das Wie nicht vorstellen können. Aber wir wissen um das ist gewiss, dass es diesen Himmel geben wird, die Zukunft. Das haben wir schon jetzt fest in unserem Glauben. Und trotzdem könnte nicht doch jemand hier sitzen und sagen, das ist doch nur Vertröstung. Wer garantiert uns denn das, dass diese Hoffnung nicht trügerische Hoffnung ist? Hoffen und Harren hält manchen zum Narren, sagt der Volksmund. Und deshalb noch das Dritte, die Ankunft der Zukunft. Unsere Hoffnung auf Zukunft ist nicht trügerische Hoffnung. Und warum? Weil unsere Zukunft schon angefangen hat. Sie hat einen Namen, Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird Gottes neue Welt für alle sichtbar werden. wenn wir auch nicht genau wissen, was da kommen wird und wie das kommen wird. Wir wissen, wer kommen wird. Was kommen wird, wie es kommen wird, wann es kommen wird, das wissen wir nicht. Nicht im Detail. Aber wir wissen, wer kommen wird. Jesus, dessen Ankunft wir ja jedes Jahr schon feiern. Ankunft heißt auf Lateinisch Advent. In der Adventszeit erinnern wir uns doch an die Ankunft Gottes bei uns hier auf der Erde, damals in der Gestalt Jesu, ganz klein, als Kind in der Krippe. Aber Ankunft, Advent, erinnert uns auch daran, dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Als Jesus Christus damals auf die Erde kam, da hat zeichenhaft Gottes neue Welt schon begonnen. Denn Jesus Christus hat genau das getan. Tränen abgewischt von ihren Augen. Er hat Kranke geheilt, Freude geschenkt, Hoffnung gegeben, ja sogar Tote auferweckt. Das war zeichenhaft der Anbruch der neuen Welt Gottes. Klein noch, im Verborgenen. Und doch, die Zukunft hat damals begonnen in Bethlehem. Der große dänische Philosoph und Christ Søren Kierkegaard, er hat ganz treffend gesagt, die Ankunft Jesu Christi ist die einzige wirkliche Neuigkeit der Weltgeschichte, weil es die Ankunft der Zukunft ist. Und das Geheimnis des Advents, der Ankunft Jesu, ist doch, dass jeder von uns einen ganz persönlichen Advent in seinem Leben erfahren kann. Nämlich die Ankunft Jesu in uns. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm im Gebet unser Herz öffnen, ihm unsere Freude und unseren Kummer sagen, ihn auch um Vergebung für unsere Schuld und Sünde bitten, dann kommt er zu uns und mit ihm die Zukunft. Dann beginnt Gottes neue Welt schon in unserem Leben. Vielleicht erfahren Sie das, wie er schon jetzt anfängt, Sie zu trösten. Ihre Tränen abzuwischen, ihnen Kraft gibt, das auszuhalten, was wir nicht verstehen können. Vielleicht erfahren Sie das schon, wie Freude und Frieden neue, vielleicht noch ganz zarte Knospen treiben. Und dann braucht nicht mehr in den Todesanzeigen zu stehen, trostlos, gekämpft, gehofft und doch verloren. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du nicht verloren, auch mit dem Tod nicht. Und du bist nicht verloren. Dann kannst du mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Denn du bist dann in Gottes neuer Welt. Die Ankunft der Zukunft, einst in der Krippe, bald für alle Welt sichtbar. Und schon heute überall dort, wo sich Menschen für Jesus Christus öffnen. Und bei wem dieser Jesus angekommen ist, der weiß, dass er einmal im Himmel ankommt. Und vergessen wir nicht, was uns die Kinder lehren. Der Himmel ist so schön. Amen.